BR Heimat lesen.
Willkommen am Sonntagabend bei Heimat lesen. Auch heute geht es um einen ganz großen in der Riege der namhaften bayerischen Schauspieler, Karl Obermeier. Als Manni Kopfeck in der Serie Monaco Franze hat er sich an der Seite von Helmut Fischer in die Herzen der Fernsehzuschauer gespielt. Doch es wäre falsch, ihn darauf zu reduzieren. Mit feinen Nuancen in seiner Darstellungskunst, mit sparsamen Gesten und seiner altbayerischen Sprache hat er seine Figuren unnachahmlich charakterisiert. Mit den großen Schauspielern seiner Zeit muss er in einem Atemzug genannt werden. Gustl Beyerhammer, Ruth Drexel, Toni Berger, Fritz Strassner. Den Lebensweg Karl Obermeiers nachgezeichnet hat der Autor, Journalist und Biograf Roland Ernst. Mehr als 50 Stunden Filmmaterial hat er durchforstet und Zeitzeugen und Kollegen befragt und ein vielseitiges Porträt dieses bayerischen Ausnahmeschauspielers geschrieben. Hier in Heimatlesen haben Sie die Gelegenheit, dem Phänomen Karl Obermeier genauer nachzuspüren. Es liest Christian Jungwirth.
Einmal Manni Kopfeck und noch viel mehr. Gerade für nicht wenige Enthusiasten der 1983 ausgestrahlten, zehnteiligen Serie Monaco Franzi ist, bei aller Liebe und Bewunderung für Helmut Fischer, Obermeier in manchen Folgen der wahre Hauptdarsteller. Auch wenn er nicht wie Fischer, Kubitschek und Dietl mit dem Goldenen Gong 1983 ausgezeichnet wurde. Seine Fähigkeiten bestechen wie so oft mit sparsamen Gesten. Mit seiner grandiosen Zurückhaltung drückt er mit einem Perfektionismus sondersgleichen alles aus, was das Drehbuch verlangte. Das hatte wohl auch mit dem Naturell von Obermeier zu tun, das ganz anders war als das von Helmut Fischer, der oft unsicher und ein nervöses Hemd war. In der Tat war Obermeier dank seines Talents, die unterschiedlichsten Charaktertypen auch am Drehort auszuhalten, manchmal auf seine unnachahmliche Art der galante Entspanner und klare Harmonisierer. Gerade für einen wie Helmut Fischer. Nicht selten war Karl Obermeier ein unverzichtbarer Partner für Regisseur Helmut Dietl, um den latent cholerischen Schauspielerkollegen wieder einzufangen, zu beruhigen und die oft strapaziösen Dreharbeiten gut über die Bühne zu bringen. Fischer hatte große Probleme damit, Textänderungen im Drehbuch schnell in seinem Spiel umzusetzen. Das Auswendiglernen von Texten war für ihn manches Mal ein fast unüberwindliches Hindernis. Das hatte Folgen. Der Fischer war im Grunde ein extremer Kollege, der dann plötzlich aus heiterem Himmel das Schreien anfängt. Das hat der Obermeier dann wunderbar aufgefangen und dann seine Spassetteln gleichgemacht und ist der ganzen Sache mit so einer subtilen Ironie begegnet. Und der Fischer hat im Schreien lachen halten müssen, weil der Obermeier das so austariert hat, sagte später Helmut Dietl. Er war immer fair, anständig und hat dem Helmut auch immer geholfen. Da war er sehr geduldig mit ihm, wenn mal der Text nicht gleich so richtig kam. Er war unglaublich im Dienst der Sache. Was für dieses gegenseitige Verständnis wohl besonders hilfreich war, war die Tatsache, dass sowohl Helmut Dietl, Helmut Fischer als auch Karl Obermeier den gleichen sozialen Hintergrund hatten. Alle drei stammten aus bescheidenen Verhältnissen und hatten intensiv entbehrungsreiche Zeiten erlebt. Wenn man einmal von Helmut Dietl absieht, mussten Helmut Fischer und Karl Obermeier für ihre Anerkennung als Schauspieler hart kämpfen und konnten über weite Zeiträume ihres Lebens nur schlecht bis gar nicht von der Schauspielerei leben. Helmut Fischer arbeitete teilweise als Filmkritiker für die Münchner Abendzeitung. Karl Obermeier war anfänglich in der gleichen Branche zu Hause, allerdings im handwerklichen Gewerbe des Buchdruckers. Auch ihre Filmrollen im Monaco-Franze ähneln sich, entstammen doch beide Figuren der gleichen gesellschaftlichen Schicht, nämlich dem Münchner Klein- und Kleinstbürgertum. Während der Kriminalbeamte Franz Münchinger, Helmut Fischer, durch die Heirat mit der reichen Antiquitätenladenbesitzerin Annette von Söttingen, Ruth Maria Kubitschek, um es mit Brecht zu sagen, seine Klasse wechselt, allerdings nach oben, bleibt sein Freund und Kollege Manni Kopfeck, Karl Obermeier, weiterhin nur der Sohn kleiner Leute. Trotz allem sprechen sie aber die gleiche Sprache. Und doch ist es Manni Kopfeck, der seinen Spätzl Franz immer mal wieder zur Raison bringt. Denn Münchinger hat es, wie er sagt, nicht so mit der feinen Gesellschaft. Er behauptet gern von sich, dass seine Frau ihn gar nicht kennen würde. In der Tat ist er ein halbwegs gewiefter Stenz, der durchaus seine nachdenklichen, beinahe melancholischen Seiten hat. In einem Interview der Süddeutschen Zeitung beschreibt einer der Drehbuchautoren und Regisseure, Helmut Dietl, die Rolle wie folgt. Von etwas windiger Eleganz, der jeweils herrschenden Mode immer einen Schritt vorausstolzierend, hat der Stenz die Pflege seines Haupthaares sowie die Pflege seiner Schuhe, von denen er unzählige besitzt, zu kultischen Handlungen entwickelt. Er legt Wert auf Umgangsformen bzw. auf das, was er dafür hält, und schafft es, das oberste Ausstrahlungsziel dabei nicht aus den Augen zu verlieren. Immer cool und lässig zu sein. Seine Sprache ist cool und lässig. Die Art, wie er ein Glas, eine Zeitung oder eine Sonnenbrille hält, ist cool und lässig. Das trifft allerdings auf Monaco-Franzin nur bedingt zu. Gleich in der ersten Folge, die den Titel »Ein bissl was geht immer« trägt, muss Manni Kopfig alles geben, damit es für seinen Spezl Monaco-Franzi rundläuft. Denn die feinen Gesellschaftskreise von dessen Gattin Annette fordern ihren Tribut. Franz muss alle Wagner-Opern des Ring der Nibelungen über sich ergehen lassen. Immer wieder erfindet Manni, ganz gegen seinen Willen, Ausreden für den armen Franz. Doch am Ende nützt es alles nichts. Der arme Teufel muss mit in die Oper. Kopfig hilft ihm beim Auswendiglernen der Wagnerschen Figurenkonstellationen, aber bei seinem Freund ist Hopfen und Malz verloren. Er kann sich die Namen der Walküren einfach nicht merken. Obermeier trocken, dann lern's, Depp. Aber wie meistens kommt dem kulturignoranten Franz der Zufall zu Hilfe. Er lernt in der Opernpause einen berühmten Opernkritiker kennen, der ihm genau erklärt, wie die Oper zu bewerten ist. Seine große Rettung, die gleichzeitig für einen solchen Eklat sorgt, dass Monaco-Franzi sich nicht weiter von Voglinde, Flusshilde und Konsorten berieseln lassen muss. Ein besonderes Highlight ist die Folge 5, Der Herr der Sieben Meere. Monaco-Franzi liegt zwar krank im Bett, doch Manni überredet ihn, trotzdem auf einen Faschingsball mitzugehen. Monaco-Franzi verkleidet sich als Herr der Sieben Meere, Manni als Leichtmatrose. Aber der Fasching ist nicht mehr der Fasching vom letzten Jahr. Eine traditionelle Gastwirtschaft, der Donnersberger Hof, auf dem sie jedes Jahr beim Faschingsball waren, ist inzwischen zu einem Fastfood-Restaurant geworden. Es ist übrigens ein Irrtum, wenn man annimmt, dass Helmut Dietl die Serie allein geschrieben und allein Regie geführt hat. Als weiterer Drehbuchautor war Patrick Süskind mit im Boot. Er hat sogar gelegentliche Cameo-Auftritte in der Serie. Das war mehrere Jahre vor der Veröffentlichung seines Weltbestsellers »Das Parfüm«, nach dessen Erscheinen er kein aktuelles Bild mehr von sich veröffentlichen ließ und fast alle Interviews und Fernsehbeiträge über ihn ablehnte. Die sechste Folge »Mir seelisch verstehen's« wurde nur von Franz Geiger geschrieben, der auch Regie führte. Monaco Franzi hat sich von seiner Ehefrau getrennt und aus dem Polizeidienst verabschiedet. Als Privatdetektiv versucht er, sich eine neue Existenz aufzubauen, muss aber vorerst noch in seinem Büro übernachten. Manni Kopfig ist weiterhin Kriminalbeamter und müht sich damit ab, einen Handtaschendiebstahl aufzuklären. Monaco gelingt es, seinen stressgeplagten Freund Manni endlich zu einem gemeinsamen Urlaub zu überreden. Die Vorstellungen der beiden gehen allerdings weit auseinander. Ausgerechnet der bieder, brave Manni träumt von nackten Weibern und so. Und der immer von sich überzeugte, stets seinen coolen Spruch auf den Lippen habende Frauenaufreißer Monaco, immer das G'schiss mit der Elli, möchte in einem Schweigekloster zur Besinnung kommen. In der letzten Folge, abgestürzt, gibt es noch einmal einen eindringlichen Karl Obermeier zu sehen. Der wohnungslose Franz quartiert sich bei seinem alten Freund Manni ein und fackelt ihm die ganze Bude ab, weil er nach der Beseitigung seines von ihm veranstalteten Kochchaos rund um die Krautwickerl-neapolitanische Art ein Handtuch auf dem Herd vergisst. Es kommt zum Bruch zwischen den beiden. Unvergessen, wie Manni, eingehüllt in eine Decke, in den rauchenden Trümmern seiner Existenz sitzt und seinem Freund nach dessen Rauswurf ein mitleiderregendes, langgezogenes »Franzi« hinterherruft, das die ganze Zerrissenheit seiner Gefühle für seinen Freund zwischen Verzweiflung, Frust, Bewunderung und Zuneigung enthält. Mit dieser 10. Folge endet eine Serie, die zu den bemerkenswertesten gehört, die je in Deutschland gedreht wurden und die bis heute überaus beliebt ist. Für Helmut Fischer wurde sie zum absoluten Durchbruch. Viele Charaktere, die er später spielte, waren an Monaco Franzi angelehnt, sei es in Unsere schönsten Jahre oder in Die Hausmeisterin. Immer war er der leicht ins unschuldig melancholische abgleitende Casanova, der mit Dackelblick und einer gewissen Alltagshilflosigkeit das holde Geschlecht zu bezirzen verstand. Karl Obermeier erreichte mit Monaco Franzi einen bis dahin nie erreichten Höhepunkt an Popularität. Konnte er vorher in München noch beinahe unbemerkt U-Bahn fahren, wurde er nun permanent angesprochen. Er war plötzlich ein Prominenter geworden. Aber nicht der Schauspieler war bekannt, sondern bedauerlicherweise seine Rolle als Manni Kopfek. Mit der Ruhe war es nun für Karl Obermeier vorbei. Überall wurde er angesprochen, bisweilen sogar regelrecht verfolgt. Man wollte nicht unbedingt Autogramme, man wollte diesen vermeintlichen Grandler und Kauz sehen. Ansehen. Selbst im alljährlichen Sommerurlaub tauchte im Mittelmeer jemand plötzlich aus der Tiefe, man muss wohl eher sagen aus der Untiefe neben ihm auf, um ihm die Kopfwegsprüche zu servieren. Ins Theater fuhr er jetzt widerwillig immer öfter mit dem eigenen Wagen. Ins Theater, ja, denn Manni Kopfweg spielte, während der Monaco Franzi ausgestrahlt wurde, weiter Klassiker der Bühnenliteratur. Im selben Jahr, in dem Obermeier intensiv vor der Filmkamera stand und in allen 10 Folgen des Monaco Franzi den Kopfweg spielte, entschied sich die Stadt München, eine Mehrzweckhalle im Haus des Sports in der Brienner Straße zu einem respektablen Volkstheater umzubauen. Fördergelder der Landeshauptstadt und Spenden ermöglichten das millionenteure Vorhaben. Noch heute wird hier vor über 600 Zuschauern klassische Volkstheaterliteratur gespielt. Aber auch jungen Autoren wurde in diesem neuen Haus von Anfang an eine Chance gegeben. Peter Torini, Martin Sperr, Felix Mitterer und Franz Xaver Krötsch spielten und inszenierten hier oft auch eigene Stücke. Jörg-Dieter Haas, vorher Dramaturg und Regisseur am Residenztheater, eröffnete das Volkstheater und damit seine 5-jährige Intendanz mit Karl Schönherrs Tirolstück »Glaube und Heimat«. Er setzte vor allem auf bekannte Volksschauspieler. Gustl Beierhammer, Beppo Brehm, Helmut Fischer, Willi Harlander, Rita Russek, Maria Singer und Karl Obermeier in der Rolle des Sandperger. Die Frau an seiner Seite, wie so oft, Enzi Fuchs als Sandpergerin. Unter der Regie von Ruth Drechsel, die als Nachfolgerin von Haas die Intendanz am Volkstheater in den Jahren 1988 bis 2002 übernehmen sollte, gelang mit diesem bedrückend modern anmutenden Stück ein fulminanter Neustart des Theaters. Die Handlung spielt in einem Dorf zur Zeit der Gegenreformation. Katholiken und Protestanten führen eine friedliche Koexistenz, bis die Obrigkeit die protestantische Minderheit dazu zwingt, das Land entweder zu verlassen oder zu konvertieren. Nicht nur die Dorfgemeinschaft, auch Familien zerbrechen an diesem Dekret. So weigert sich die Sandpergerin, ihre Bibel bei der Auswanderung zurückzulassen und wird daraufhin getötet. Ihr Mann wiederum schwört von seinem Glauben ab, um seinen Hof zu retten. Ja, wie in der Hölle, Gott verflucht und lebendig verdammt. Aber weißt, Nachbar, ich bin halt in meinem eigenen Heisel, bei mir daheim. Karl Obermeier war die Rolle des wütend resignierenden Sandperger auf den Leib geschrieben. Monaco Franzi, Volkstheater Wiedereröffnung. 1983 ist Karl Obermeier ein mehr als gefragter Schauspieler. Und gleichzeitig hat er ja auch noch als festes Ensemblemitglied für Aufführungen des Bayerischen Staatsschauspiels zur Verfügung zu stehen. So etwa für Thomas Bernhards heute leider selten gespieltes Stück »Über allen Gipfeln ist Ruh«, ein deutscher Dichtertag um 1980. Mit dessen Inszenierung verabschiedete sich Kurt Meisel als Intendant vom Residenztheater. Eine Position, die er seit 1972 innegehabt und mit der er das Haus entscheidend geprägt hatte. Die Premiere fand unter der Regie von Horst Sachtleben am 22. Juli 1983 statt. Über allen Gipfeln ist Ruh. Der Titel ist die erste Zeile aus Goethes Gedicht »Ein Gleiches«, wurde im Jahr zuvor uraufgeführt. Autor Thomas Bernhard, Marketingstratege in eigener Sache, hatte dieses Stück für das Goethe-Jahr 1982 konzipiert. Hauptperson darin ist der Schriftsteller Moritz Meister, ein Geistesmensch, der sich einst mühsam aus kleinsten, trostlosen Verhältnissen an die Spitze der deutschen Literatur hochgeschrieben hat. Nun wird er von seiner reichen Ehefrau mal mehr, mal weniger durch ihre bloße Anwesenheit malträtiert. Immerhin kommt Fräulein von Werdenfels, eine junge Doktorandin, um Meister zu seinem jüngsten Werk zu befragen. Doch Meister ergeht sich in endlosen Monologen. Um ihn herum nur einmal gerade stichwortgebende Kulturmenschen, die er, der große, misanthropische Unverstandene, einfach nur noch als ahnungslose, unbedeutende Staffage betrachten kann. In Horst Sachtlebens Inszenierung wurde Moritz Meister von Kurt Meisel selbst dargestellt. Bernd Sucher kommentierte das in der Süddeutschen Zeitung. Das Stück bietet Meisel, der in seinen 10 Intendantenjahren von den Kritikern nicht eben geschont wurde, die Möglichkeit, sich endlich zu wehren. Auf amüsante, keineswegs beleidigende Weise. Dieses hohe Maß an Selbstironie gilt nicht nur für Kurt Meisel selbst. Es ist auch eine humorvolle Beschau der gesamten Kunstszene. Regisseur Horst Sachtleben sagt in einem Interview mit der TZ: Es ist, glaube ich, das erste Mal, dass jemand unseren Kunst- und Kulturbetrieb so scharf, so dämonisch karikiert. Thomas Bernhard hat ein sehr starkes Verhältnis zur Selbstironie. In ihrer Kritik würdigt die TZ einen besonderen Höhepunkt der Inszenierung. Fabelhaft in einem fast stummen Kurzauftritt Karl Obermeier als Postbote. In der Tat wird auf dem Postboten mit dem Namen Smirnov mehrere Minuten eingeredet. Seine einzige Entgegnung auf den Wortschwall: ja, ja. Typisch. Zweimal bei Derrick. Wer beim Alten war, durfte bei Derrick nicht fehlen. Bereits in einer der ersten Folgen, die Herbert Reinecker für diese Krimiserie geschrieben hatte, trat Karl Obermeier auf. Die Folge 26 mit dem Titel »Das Superding« wäre im Grunde der Lehrfilm für einen perfekten Bankraub. Ein besonders kleinwüchsiger Mann, fast in der Größe eines vorpubertären Kindes, dargestellt von Fritz Hackl, der auch schon bei André Helle einen Clown spielte und eine Nebenrolle in Volker Schlöndorffs »Die Blechtrommel« hatte, wird durch einen Luftschacht in den Tresorraum gelassen, um die einzelnen Fächer auszuräumen. Doch ehe es dazu kommt, wird ein Mitwisser, nämlich der arbeitslose Eberhard Witte, gespielt von Horst Sachtleben, mit dem Obermeier später immer wieder auf der Bühne des Residenztheaters stand, auf offener Straße erschossen. Obermeier selbst spielt einen Bauunternehmer. Aber er gibt dieser Rolle nicht die typische Färbung eines Großkopferten, der alles weiß und vor allem besser weiß, mit seinem vielen Geld prahlt und ein halbes Dutzend schöner Frauen um sich zu scharen weiß. Nein, er ist der von der Krise der Baubranche getroffene, bescheidene, leicht vor sich hingrantelnde Handwerksmeister, der es zum Bauunternehmer gebracht hat und eine nüchterne Sicht auf die Welt hat. Bei ihm hat der Ermordete vorher gearbeitet. Der Bauunternehmer sieht in ihm vor allem einen Typus, den des intellektuellen Stänkerers und Besserwissers, der die betrieblichen Abläufe auf der Baustelle einfach nur durcheinander bringt. Ihn musste er wegen der Krise entlassen. Diese Folge ist für die Serie von besonderer Bedeutung. Sie läutet einen neuen Derrick ein, der zukünftig mehr Gangstergeschichten und Psychokrimis zeigen wird. Und immer wieder ein echtes Highlight in der Besetzung der Charaktere. Hier ist es der kleinwüchsige Fritz Hackl, neben dem ein Star wie Horst Buchholz, der in dieser Episode eine größere Rolle spielt, fast ein bisschen blass aussieht. Auch ein großer Theaterstar der damaligen Zeit, Ulrich Haupt, gehört zum Darstellerkreis dieser Folge. Gleichzeitig wird deutlich, wie sehr Produzent Helmut Ringelmann auf die hochqualitative Besetzung selbst kleinster Rollen achtete. Obermeier ist nach seinem Auftritt 1976 in diesem Krimi-Dauerbrenner nur noch einmal, 1984, zu sehen. In der Episode 110, die Verführung, spielt er eine Hauptrolle. Hier ist er allerdings ausnahmsweise kein Ordnungshüter, sondern der abgehalfterte Einbrecherkönig Karl Georg Zander, der Erich, den gelangweilten Sohn von Kommissar Wobeck, dargestellt von Gerd Günther Hoffmann, der berühmtesten männlichen Synchronstimme der 70er und 80er Jahre, über Mittelsmänner zur Teilnahme an einem Einbruch verführen lässt. Der Wobeck-Sprössling wird beim Villeneinbruch erwischt. Die Kripo findet die Leiche des Hauseigentümers. Oberinspektor Derrick nimmt die Ermittlungen auf und am Ende kommt es zum Showdown in Sanders Wohnung, wo Wobeck, Derrick und Assistent Harry Klein den Verdächtigen in die Mangel nehmen. Doch Zander provoziert mit Erfolg. Ha, da ist ja wieder dieser Polizistenton, auf den ich schon die ganze Zeit gewartet habe. Ich habe mir schon gedacht, sie werden ihn doch nicht abgeschafft haben, diesen Ton, auf den sich dieser Herr da ganz besonders gut verstanden hat. Sie erinnern sich doch noch, für diesen Herrn war ich damals nichts weiter als ein Haufen Dreck und so hat er mich auch behandelt. Zander ist getrieben von einer maßlosen Wut auf Wobeck, der ihn einst ins Gefängnis gebracht und damit sein Familienleben zerstört hat. Aber sein Rachefeldzug wendet sich gegen ihn selbst. Er wird zum Mörder und landet erneut im Gefängnis. Die Schlussszene von Obermeiers Auftritt in der Amtsstube des Kommissariats beweist erneut seine schauspielerische Meisterschaft. Seine grotesk erstarrte Mimik, die Langsamkeit seiner Gesten, jede Silbe seiner Worte sitzt. Wenn man die beiden abenteuerlustigen, nicht zu vergleichenden Charaktere Karl-Georg Zander und Thomas Münzer dennoch miteinander vergleichen will, kann man zu dem Urteil gelangen, dass sie in ihrem kriegerischen Anarchismus eine ähnliche alttestamentarische Rhetorik besitzen. Ihre Wortwucht beeindruckt auch heute noch. Ein Publikumsliebling wird immer gebraucht. Im Orwell-Jahr 1984 drehte Karl Obermeier trotz seiner Verpflichtungen am Theater gleich drei Filme, die unterschiedlicher nicht sein konnten. Die Produzenten wussten, was sie an ihm hatten. Er war ein manischer Arbeiter, der jederzeit zur Stelle war, wenn man ihn brauchte. Der Schauspielhandwerker, dem jedes künstlerische Gehabe fremd ist. Keine Allüren, immer perfekt vorbereitet und textsicher. Die Bezahlung musste stimmen, dann wurde auch geliefert. Unter den drei Filmen sind immerhin zwei sehr sehenswert. Klein aber mein war wieder einmal eine Produktion unter der Regie von Rainer Wolfhardt. Dieses Mal war Karl Obermeier nicht wie in der kongenialen Luther-Verfilmung ein herausragender Nebendarsteller, sondern er bekam endlich einmal wieder die männliche Hauptrolle. Seine Ehefrau war erneut Enzi Fuchs, mit der er mehr als 10 Jahre zuvor seinen triumphalen Theatererfolg Stallerhof in Hamburg erreicht hatte. Beide einte eine ähnliche schauspielerische Qualität, die totale Zurücknahme der eigenen Persönlichkeit zugunsten der Rolle und der Sprache der dargestellten Figur. Obermeier spielt in Klein aber mein einen Mann mit einem typisch bürgerlichen Wunschtraum. Ein eigenes Haus soll es sein. Für dieses Lebensziel wird jeder Pfennig zweimal umgedreht, bevor er in andere Hände wandert. Auch sein Name ist wieder ganz dem Charakter der Rolle angepasst, wie es häufiger in bayerischen Filmen der Fall ist. Bauriedl klingt, abgesehen von der offensichtlichen Anspielung in der Vorsilbe, fast nach einem Zwergpinscher oder einer ähnlichen Hunderasse. Und mit kläffender, verbissener Zielstrebigkeit sorgt er auch dafür, dass die Tochter keinen Sprachkurs machen muss und die werte Gattin auf den Wintermantel verzichten muss. Doch wo so viel gespart und eingespart wird, kommt das kleine Wunder um die Ecke. Da gibt es eine alte Tante, die immerhin ein Grundstück besitzt, weshalb man sie nun mit allen kunstvollen Mitteln der Nächstenliebe umgarnt. Da sie eine geradezu neurotische Tierliebhaberin ist, führt man ihren Hund Gassi, als sie ins Krankenhaus muss. Allerdings ist dieses Hündchen kein anschmiegsamer Pudel mit all seinen Eitelkeiten, sondern ein verfressener Bernhardiner. Und das kostet natürlich Geld. Aber es kommt noch schlimmer. Die Tante segnet das Zeitliche. Der Hund bleibt bei den Bauriedls. Das so sehr herbeigesehnte Grundstück allerdings kann die Familie in Zukunft nur von außen mit sehnsuchtsvollen Blicken bedenken, denn Häuschen und Grund erbt der Tierschutzverein. In dieser komödiantischen Tragik entfaltet sich eine valentinesk anmutende Komik, die zu Rainer Wolfhardts Spezialgebieten gehörte. Ein Film, der auch heute noch sehr sehenswert ist und nichts von seiner Aktualität verloren hat. Ganz anders dagegen Mamma Mia, nur keine Panik. Dieser Film kam just am 42. Jahrestag des japanischen Angriffs auf Pearl Harbor in die Kinos. In der Tat ist dieser filmische Klamauk ein unerwarteter Frontalangriff auf das Gemüt wohlmeinender Kinobesucher. Allein der Titel versprach, was einem durch den Kopf gehen musste, wenn man diese Klamotte hinter sich gebracht hatte. Mamma Mia. Man setzte in den Hauptrollen auf das neue Dreamteam Helmut Fischer und Karl Obermeier. Mit von der Partie war der blond gelockte Liebling der Deutschen, Thomas Gottschalk. An seiner Seite agierten außerdem die damalige Allzweckwaffe des deutschen Fernsehens, Uschi Glas, und darüber hinaus die bekannten bayerischen Schauspieler der Extraklasse, Ernie Singerl, Kurt Weinzierl und sogar der junge Ottfried Fischer. Auch die schönsten Frauen des deutschen Films der damaligen Zeit, die vor nicht allzu langer Zeit aus der DDR ausgereiste Ute Christensen und die durch ihren Ehemann bekannte Corinna Dreves, konnten den Stoff nicht aus seinem Machwerkcharakter herausreißen. Der Film beginnt schon mit einer unglückseligen Waghalsigkeit. Der Krimiautor Bert Leitner, gespielt von Helmut Fischer, ist undercover in Berlin unterwegs, um für seine Stories im Berliner Nachtleben zu recherchieren. Helmut Fischer und Berlin. Das ist an sich schon eine so geschmackvolle Allianz wie Rollmops auf Sachertorte. Natürlich reicht es seiner Frau Conny irgendwann, die von der eigentlich immer verständnisvollen Uschi Glas gespielt wird. Sie lässt sich kurzerhand scheiden und zieht mit ihren beiden Kindern zurück zu ihrer Mutter ins gelobte Land. Natürlich nach Bayern. Dort lernt sie den sprücheklopfenden Schönling Frank Müller kennen, dargestellt von Thomas Gottschalk. Doch Gottschalk agiert nicht wie ein Schauspieler, sondern wie ein typischer Moderator. Seine Darstellung wirkt, sagen wir es mal vorsichtig, ein wenig hölzern. Karl Obermeier spielt in diesem Klamauk den Schreinermeister Meisinger. Und er ist tatsächlich eine der wenigen wohltönenden Stimmen in diesem Gekreisch. Die Szene, in der er zusammen mit Ernie Singerl, die die Mutter von Uschi Glas spielt, den Umbau ihrer Gastwirtschaft bespricht, ist typisch Obermeier. Ein bisschen grantelnd, ein bisschen freundlich, ein bisschen verschroben. Das passt gut zu der resoluten Ernie Singerl. Ein anderer Auftritt Obermeiers in diesem Film zeigt ihn von einer recht ungewohnten Seite, als unbeholfenen, von Zweifeln und Unsicherheit gepeinigten Flirtenden. Er glaubt durch ein Missverständnis tatsächlich, mit Uschi Glas verlobt zu sein. Erst nach geschlagenen 79 Minuten trifft Obermeier auf Helmut Fischer. Sie sitzen zusammen an einem Tisch bei einer Tanzveranstaltung. Beide sind sie Fremdkörper inmitten des Gehopses und der schrillen Diskomusik, obwohl sie Schreiner Meisinger der Liebe wegen sogar zu einem Tänzchen aufrafft. Doch was die beiden Schauspieler hier zeigen, hat bestes Kleinkunstniveau. Man fühlt sich an die herrlichen, zu diesem Zeitpunkt bereits kultig gewordenen Szenen zwischen Manni Kopfweg und Monaco Franzi erinnert. Hier kommt wieder zum Tragen, was Hans-Christian Müller an Obermeier immer so sehr geschätzt hat. Seine Andersartigkeit, sein aus der Rolle des Erwartbaren fallen, wenn man es am wenigsten erwartete. Aber es sind in diesem Film leider nur zwei kurze Minuten von rund 90 langen. Doch Karl Obermeier hatte in diesem Jahr aber auch die Chance, in einer intelligenten Serie mitzuwirken. In »Der Mann, der keine Autos mochte« geht es um der deutschen liebstes Kind, das Auto. Diese besonders gelungene Serie nimmt die Neurosen und Bedenken eines Mannes auf die Schippe, der zwar bei einer Autoversicherung arbeitet, aber mit den geliebten vierrädrigen Zeitgenossen seine Liebe Not hat. Er mag sie einfach nicht. Erst in reiferen Mannesjahren stellt er sich seiner geradezu pathologischen Ablehnung mit einer Art Konfrontationstherapie. Er macht den Führerschein. Ralf Schermuli spielt diesen wunderbar geistreichen, aber reichlich spleenigen Versicherungsangestellten, der natürlich auch einen Fahrlehrer aushalten muss, der ihm sagt, wo es lang geht. Und endlich sieht man Karl Obermeier wieder in einer anspruchsvollen, nuancierten Rolle, in der er genussvoll das ganze Können eines Grantlers geben darf.